Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, ne? So an der Bar abhängen, guten Drink in der Hand, gute Leute um sich, gute Gespräche. Irgendwie super. Aber ging leider in den vergangenen Wochen nicht, weil alle Bars hatten zu. Und Barbetreiberinnen wie Anastasia aus Berlin, die haben deswegen echte Probleme zu überleben und müssen sich deswegen fragen, wie können wir uns gegen diese Krise wehren? Anastasia hat eine sehr einfache Idee, einen Cocktail-Lieferdienst. Cocktails per Fahrrad in einem Umkreis von 2 Kilometern rund um die Bar. Ob das klappt, das erzählt sie uns in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Außerdem hören wir, ob mein Eindruck von der Straße und Social Media trügt oder ob die Leute wirklich mehr trinken in der Krise. Dazu gibt es nämlich erste Zahlen aus der Wissenschaft. Wir haben aber auch euch gefragt, wie ihr das seht. Trinkt ihr mehr wegen Corona oder trinkt ihr eher weniger oder ist alles beim Alten?
Also seit Mitte Februar war ich, glaube ich, einmal betrunken und das ist schon deutlich weniger als davor im Schnitt.
Trinken ist für mich natürlich auch eigentlich so Gemeinschaftsding. Deswegen, also mehr als sonst ist es eigentlich nicht. Aber tatsächlich diese Sachen, dass man halt sich gemeinsam trinken über Skype verabredet, was man vielleicht dann sonst in der Kneipe machen würde, das ist eben halt was komplett Neues, was ich so vorher noch nicht kannte.
Ich trinke halt eher, wenn ich dann mich mit Leuten treffe, ne? Und das tue ich ja jetzt nicht so viel. Und ich habe eher angefangen, mehr zu meditieren, was mein Alkoholdurst jetzt gelindert hat, also tatsächlich. Aber es kehrt eine gewisse Ruhe ein, wo man merkt, man braucht Alkohol eigentlich gar nicht.
Also mein Alkoholkonsum ist genauso wie mein Zigarettenkonsum ein sehr starkes Geselligkeitsding und da in der aktuellen Lage freudige Zusammenkünfte meistens ein bisschen schwierig sind, bin ich in letzter Zeit auf Vitamin Water in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen und mit allen möglichen Vitaminen und Lutscher umgestiegen.
Also ich würde schon sagen, dass sich meine Einstellung zum Alkohol in dieser Isolationszeit ein bisschen geändert hat. Also ich habe mich schon vermehrt dabei erwischt, wie ich mittags mit einem Radler in der Hängematte lag und dachte, ja, ist ja gut, ist das gute Wetter und ein Bier ist ja kein Bier. Aber auch als das Wetter schlechter geworden ist, sind die Radler nicht unbedingt weniger geworden.
Oh, die Hängematte würde ich auf jeden Fall auch nehmen, aber das Radler am Mittag, das würde ich wahrscheinlich stehen lassen, das würde mich dann doch eher einschläfern. Aber was ist eigentlich mit diesen schönen Abenden an einer Bar? Erinnert sich da noch irgendjemand dran? Ne, ist schon zu lange her, ne? Was bei uns nur so schnöde Erinnerungslücken sind, sind bei den Betreiberinnen und Betreibern wirklich handfeste Probleme, weil die machen seit Wochen keine Umsätze, weil sie die Bars nicht öffnen dürfen. Aber nicht alle. Wir haben in Berlin eine Bar gefunden, die Cocktails nach Hause liefert. Die Fabelei in Schöneberg und deren Besitzerin ist Anastasia. Hi Anastasia.
Hallo.
Viele Bars, habe ich schon gesagt, kämpfen gerade ums Überleben. Wie geht's euch mit der Krise?
Ja, tatsächlich kämpfen wir im Grunde auch so wie alle unsere Mitstreiter. Wir haben tatsächlich, seitdem die Beschränkung da ist, sofort angefangen, einen Lieferservice zu etablieren. Und beliefern tatsächlich an unsere Gäste, die normalerweise in die Bar kommen würden, zu Hause, sodass wir unsere Cocktails auch zu Hause auf dem Balkon oder beim Abendessen genießen können.
Dann nimm uns mal mit Schritt für Schritt, wenn ich bei euch im Umkreis von 2 Kilometern ist es, ne, in denen ihr liefert mit dem Fahrrad, ne?
Genau.
Wenn ich in diesem Umkreis wohne und ich habe jetzt Bock auf einen Cocktail von euch, was mache ich dann?
Also am besten gehst du erstmal auf unsere Webseite, das ist fabelei.com. Dort findest du eine Auswahl an verschiedenen Cocktails, die wir zusammengestellt haben. Manche sind tatsächlich auch auf unserer Karte zu finden oder wären, wenn wir jetzt auf hätten. Mhm. Andere haben wir tatsächlich erst jetzt ins Leben gerufen für die Frühlingssaison oder auch für zu Hause. Daraufhin, ganz oldschool, klassisch, schreibst du uns eine E-Mail mit deinen Wünschen. Mhm. Und wir reagieren dann am selben Tag noch und liefern das dann am selben Tag noch für dich aus.
Mhm. Bezahlt wird per PayPal?
Naja, das kannst du dir im Grunde aussuchen. Mittlerweile haben wir auch PayPal, aber wir schreiben dir entweder eine Rechnung oder du zahlst per Karte direkt vor Ort. Also das funktioniert auch kontaktlos. Das hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Okay, und was passiert dann? Dann kommt ihr mit eurem Cocktailbar-Fahrrad vorbei und übergebt mir was? Und was muss ich da noch tun?
Ja, tatsächlich. Also kommt mein Mann Philipp mit dem Fahrrad vorbei und überbringt dir dann eine Tüte mit deinem Inhalt. Und darin findest du dann einen Cocktail in einer Flasche abgefüllt, der schon vorher gemixt wurde. Also Philipp steht erst in der Bar, mischt den Cocktail und dann fährt er zu dir los. Möglicherweise auch mit Eis, je nachdem, was für einen Cocktail du dir bestellt hast. Und dann gibt es eine kleine Anleitung. Es gibt 2, 3 Cocktails, die auch noch mit Soda dazukommen. Und da steht dann auf der Flasche, was du machen musst. Also es ist eigentlich relativ einfach für jeden umzusetzen und sehr lecker.
Mhm. Gibt es irgendwelche Cocktails, die ihr dann nicht anbieten könnt, weil sie eben ja nicht auf diese Art und Weise zu mixen sind?
Also ja, wir tatsächlich können nicht alle Cocktails anbieten, die wir normalerweise im Programm haben. Das liegt auch daran, dass wir relativ viele Zutaten selber machen und nicht alle Zutaten sich möglicherweise halten oder wir auch jetzt mittlerweile nicht alle Zutaten mehr haben.
Okay, das heißt, da gibt es gerade einen Mangel an den Zutaten oder was?
Ja.
Was ist das zum Beispiel?
Also am Anfang waren das tatsächlich auch Spirituosen, weil unser Spirituosenhändler, es war nicht ganz klar, ob wir überhaupt alles bekommen. Dann gab es Engpässe mit den Lieferungen bei Zitrus, Orangen und so weiter. Das können wir nur in kleinen Mengen jetzt mittlerweile einkaufen. Also das frische Säfte, die wir jeden Tag auspressen. Es kommt dann eben tatsächlich darauf an, wie viel wir noch im Vorrat haben oder ob wir da aufstocken müssen.
Okay, da erreicht euch die Krise auf eine ganz andere Art und Weise tatsächlich dann, oder?
Ja, auch. Also das liegt allerdings auch an dem gemachten Umsatz. Wenn man ganz ehrlich ist, machen wir mit dem Lieferservice natürlich nicht den Umsatz, den wir im Daily-Business machen würden. Also es sind momentan so 5-10%.
Ui.
Und ja, das klingt natürlich nach wenig, aber wir sind sehr froh, dass das tatsächlich unsere Kerngäste anspricht und dass wir so auch nicht in Vergessenheit geraten.
Mhm. Wir wollen über die wirtschaftliche Komponente auch gleich noch sprechen, aber sag noch, was bestellen die Leute denn besonders gerne? Also gibt es irgendeinen Trend abzulesen?
Also momentan ist ja eigentlich Frühling, auch wenn das Wetter heute nicht so ganz mitspielt. Aber die Frühlingscocktails, also Quinotto ist es oder Pink de Blanc, also sind zwei unserer Eigenkreationen, die werden sehr gerne bestellt. Daneben verkaufen sich auch sehr gut einfach die Klassiker, also Martinez oder Vieux Carré. Das sind zwei Cocktails, die auch gerne getrunken werden.
Hm. Alkohol ist ja was, das an so einem Abend in der Gruppe oft konsumiert wird, ganz selten allein möglicherweise. Hört ihr denn auch von euren Stammgästen, dass sie auch die Stimmung in der Bar vermissen und nicht nur die Cocktails?
Oh ja, tatsächlich. Also das kommt häufiger vor, dass wir das hören. Also wie du sagst, ist ja eine Bar ein gesellschaftlicher Ort. Also man trifft sich, man unterhält sich mit vielen Leuten, Bekannten oder auch Fremden. Und das fehlt natürlich hier auch. Und auch für uns ist es schwierig, weil normalerweise stehen wir hinter der Bar und davor sitzen ja Menschen, mit denen du sprichst. Also du übst ja eine gesellige Arbeit aus, auch gleichzeitig. Also das fehlt tatsächlich. Aber Leute haben gute Ideen, das anders umzusetzen. Und so werden zum Beispiel öfters mal Cocktails bestellt, heimlich für andere, für Freunde, die wir dann ausliefern. Oder auch Cocktails für mehrere Personen in verschiedenen Haushalten, die dann am selben Abend noch einen Skype-Call oder ja, sich anders unterhalten.
Online saufen.
Genau, online anstoßen.
Entschuldigung, ja.
Ja,
habe ich auch schon gemacht. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das auch auf eine ganz neue Art und Weise so eine Gemeinschaft irgendwie stiftet. Du hast schon gesagt, 5-10% des Umsatzes macht ihr nur, den ihr vorher gemacht habt. Wie lange könnt ihr so noch durchhalten?
Ja, also tatsächlich haben wir uns wirtschaftlich ja insgesamt auch verkleinert. Also unsere Einnahmen sind zwar nicht so hoch, unsere Ausgaben sind eigentlich aber auch nicht so hoch. Also wir kaufen entsprechend natürlich nicht so viel ein, wie wir normalerweise einkaufen würden. Und leider müssten wir auch unsere Arbeiter verkleinern. Also unsere Mitarbeiter sind teilweise in Teilzeit oder auch gekündigt worden, leider aufgrund der ganzen Beschränkungen. Wir können uns vermutlich, wenn das jetzt so weiterläuft, noch so vielleicht 1-2 Monate über Wasser halten, aber dann wird es auch kritisch.
Mhm.
Also die ganzen staatlichen Hilfen, die wir in Anspruch nehmen konnten, haben wir in Anspruch genommen. Das ist nämlich tatsächlich eigentlich nur noch der Zuschuss, der uns zustand. Das liegt daran, dass wir erst seit 2 Jahren auf dem Markt sind.
Also das sind diese 9.000 Euro vom Bund?
Genau, das ist das. Und die anderen Möglichkeiten, also wie die KfW-Kredite, die stehen uns nicht zu. Also da hatten wir mit unserer Hausbank ein Gespräch. Genau, wir sind eigentlich zu jung. Also
ach, was?
Wir sind zu jung im Business und wir haben, oder die andere Möglichkeit ist, wir haben nicht genug Mitarbeiter. Also das trifft dann entweder zu, wenn man mehr als 3 Jahre tätig ist oder wenn man mehr als 10 Mitarbeiter hat. Mhm. Und das ist beides für uns nicht zutreffend.
Okay, also das heißt, man lässt die Leute, die am Anfang einer möglichen Karriere stehen und noch nicht viele Mitarbeiter haben, dann einfach fallen sozusagen.
Das scheint zumindest so zu sein. Also das ist ein bisschen schwierig. Ich will es jetzt gar nicht so tatsächlich sagen, dass man uns fallen lässt. Also zumindest gibt es ja diesen Zuschuss, der ja auch da ist und eine sehr gute und große Hilfe auch ist. Aber ja, insgesamt sind wir wahrscheinlich alle in der Gastronomie ein bisschen besorgt über die Lage und auch in manchen Teilen ein bisschen unwissend, wie es denn weitergeht. Und vor allem Bars und auch Diskotheken werden ja öfters mal ausgeschlossen in Bezug auf Stufenpläne.
Lockerungen und so, ne?
Genau.
Da ist ja auch vor allem, also Restaurants, je nach Bundesland, dürfen ja demnächst schon wieder aufmachen. Wie nehmt ihr das wahr, dass jetzt ihr seid in Berlin, in Niedersachsen, meine ich, sind die Restaurants demnächst schon wieder zum Teil jedenfalls offen?
Ja, genau, das stimmt. In Mecklenburg-Vorpommern habe ich das heute auch schon gehört. Also das ist erstmal ein Stück weit eine Erleichterung, weil es zumindest weitergeht und grundsätzlich die Gastronomie nicht komplett ausgeblendet wird. Das ist schon mal gut. In anderen Hinsichten bin ich ein bisschen skeptisch, warum man nicht das Ganze ein bisschen erweitert auf andere Branchen, Unterbranchen der Gastronomie, denn tatsächlich ist es ja so, dass wir uns mit Hygiene relativ gut auskennen. Zumindest mussten wir alle mehrere Schulungen durchlaufen. Also das Wissen ist da. Und wir haben tatsächlich auch Pläne für Hygienemittel, um die Möglichkeit einer Eröffnung zu geben.
Also was auch den Mindestabstand und solche Geschichten angeht.
Genau, ja, auf jeden Fall. Dass wir tatsächlich nicht sofort den gesamten Umsatz machen können, den wir in den Jahren davor oder in den Monaten davor gemacht haben, das ist natürlich auch klar. Das hat wahrscheinlich jeder Unternehmer momentan also als Problem mit sich auseinanderzusetzen. Aber wir sehen das eigentlich optimistisch. Also grundsätzlich sehe ich das als optimistische Möglichkeit jetzt, dass es ein bisschen weitergeht, auch in Berlin.
Anastasia von der Fabelei Cocktailbar in Berlin-Schöneberg hat uns erzählt, wie viel Umsatz sie mit einem Cocktail-Lieferservice macht, wie dieser Lieferservice funktioniert und wie sie plant, demnächst möglicherweise weiterzumachen mit ihrer Bar. Vielen Dank, Anastasia.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ich bei mir vor die Tür trete, das ist in Berlin-Neukölln, da ist so ein Kanal und da laufen viele Menschen momentan mit aller Art von Flaschen durch die Gegend in ihrer Hand. Bierflaschen, Weinflaschen, Schnapsflaschen. Das ist ein normales Bild da, aber mir scheint es ein bisschen so, als wäre es in den vergangenen Wochen in der Corona-Krise schon deutlich mehr geworden. Ist das nur ein Gefühl oder lässt sich das möglicherweise auch in den Statistiken, in den Zahlen, in den Absatzzahlen der Alkoholindustrie ablesen? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Nick Potthoff. Hi Nick.
Hi.
Trinken die Leute denn jetzt mehr als vor Corona?
Also zumindest kaufen die Leute mehr Alkohol. Also die Gesellschaft für Konsumforschung hat die Daten von Ende Februar bis Ende März mal erhoben. Und im Vergleich zu sonst in dem Zeitraum haben wir zum Beispiel im Schnitt rund ein Drittel mehr Wein gekauft. Und auch bei klaren Spirituosen, das ist dann sowas wie Gin oder Korn, da ging es um über 30% hoch im Vergleich zu sonst.
Was ist mit den weicheren Alkoholiker, sowas wie Bier zum Beispiel?
Also es hat sich auch erhöht natürlich, aber nur um 11,5% tatsächlich. Dafür haben aber diese Alkoholmischgetränke, also jetzt sowas wie Radler, richtig zugelegt. Da wurden über 85% mehr verkauft, aber man muss dazu auch sagen, die machen jetzt wirklich den geringsten Anteil am Gesamtmarkt aus.
Du hast gerade schon sehr viel Betonung auf das Wort kaufen gelegt. Heißt das denn, wenn wir mehr kaufen, dass wir dann auch mehr trinken oder eher nicht?
Es heißt es zumindest nicht automatisch, ne? Weil einerseits kann es sich jetzt auch um Hamsterkäufe handeln. Ich meine, wir erinnern uns ja alle noch an die düsteren Wochen im Supermarkt mit den Kämpfen ums Toilettenpapier. Das hatte da einen Absatz von zwischenzeitlich 700% im Vergleich zum Vorjahr. Aber wir sind ja jetzt alle nicht 7-mal so häufig auf Toilette gegangen wie im Vorjahr. Also das könnte es sein. Und außerdem hat die Gastronomie ja auch noch fast komplett zu. Also man kann zwar inzwischen bei mobilen Bars was kaufen oder beim Restaurant auch mal eine Flasche Wein zum Mitnehmen bestellen, aber der Gastro brechen eben schon massive Getränkeeinnahmen weg und das heißt, es könnte eben auch sein, dass die Menge, die man sonst vielleicht mal in der Lieblingsbar oder im Restaurant getrunken hat, jetzt halt zu Hause getrunken wird und dafür wird dann natürlich mehr im Einzelhandel gekauft als sonst.
Was mich an dieser Krise auf eine Weise auch fasziniert ist, dass wir mit einem Schlag auf der ganzen Welt in einer sehr ähnlichen, sehr vergleichbaren Situation sind. Ist das auch beim Alkohol der Fall?
Auf jeden Fall. Also in vielen Ländern gibt es da ähnliche Tendenzen wie bei uns in Deutschland. Es wird deutlich mehr Alkohol gekauft. Also ein paar Beispiele mal. Spanien, da sind die Zahlen noch deutlicher als bei uns. Die Verkaufszahlen von Bier sind teilweise innerhalb von einer Woche um 80% gestiegen, bei Wein um 60%. In Spanien gab es ja auch eine sehr krasse Ausgangssperre. Also da durfte man nicht wie wir in die Parks oder man durfte auch überhaupt nicht mal joggen. Auch in Brasilien hat ein Nachrichtenportal gemeldet, dass die Verkaufszahlen von Alkohol stark in die Höhe gehen. Die sollen sogar über den Zahlen liegen, die man während des brasilianischen Karnevals hat. Der wird da ja auch ziemlich extrem gefeiert. Mhm. Manchmal sind die Statistiken auch ein bisschen klischeebelastet, muss man sagen. Also zum Beispiel in Russland ist der Verkauf von Wodka stark angestiegen. Und in den USA wird mehr Wein getrunken, aber nicht irgendein Wein, sondern der Wein aus den 3-Liter Tetra-Packs. Mhm. Also wirklich über 50% ist der Verkauf von den Boxen angestiegen.
Ja, gibt es auch Leute, die sagen, dass der schmecken soll. Wird denn irgendwo auch weniger getrunken als vor der Krise?
Also kaum, aber auch so Zahlen gibt es. Das ist vor allem am Anfang der Pandemie. Also zum Beispiel in Frankreich, die ersten 2 Wochen der Ausgangssperre, da sind die Zahlen tatsächlich ein bisschen zurückgegangen. Vielleicht waren die Leute auch geschockt oder wollten erstmal gar nicht raus zum Einkaufen. Vor allem den Champagnermarkt hat es getroffen, eingebrochen um über 50%. Aber auch da haben sich die Zahlen dann auch wieder anders entwickelt. Und viele Länder fürchten natürlich, dass Corona dafür sorgt, dass man hier ein anderes Problem verschlimmert und dass viele Leute während Corona in eine Suchtkrankheit geraten durch überhöhten Konsum von Alkohol oder anderen Suchtmitteln.
Das ist auf jeden Fall ein nicht zu unterschätzendes Problem, wenn jetzt Leute zu Hause sitzen und frustriert sind und mehr Alkohol trinken, weil sie da irgendwie denken, das sei gute Gesellschaft. Gibt es denn Länder, Staaten, die sich da schon genötigt gesehen haben, irgendwelche Maßnahmen zu treffen, was weiß ich, Alkoholverkauf einzuschränken oder sowas in der Art?
Ja, das gibt es tatsächlich schon in einigen Ländern. Also in Grönland wurde Alkohol zum Beispiel ziemlich früh verboten, nachdem man einen starken Anstieg bei häuslicher Gewalt festgestellt hatte. Vor allem Kinder wollte man damit schützen, das sagte die grönländische Gesundheitsministerin zu dem Zeitpunkt. Und mit dem Verbot steht Grönland nicht allein da. Also auch Thailand hat den Verkauf von Alkohol verboten. Erstmal waren das nur für 10 Tage wegen des Neujahrsfests da, Songkran. Da geht es eben immer ziemlich ab und danach wurde das Verbot aber immer weiter verlängert. Das fand die Bevölkerung gar nicht gut. Da gab es dann einen öffentlichen Aufschrei und seit gestern wird tatsächlich dort auch wieder Alkohol verkauft. Auch Indien hat Alkohol zu großen Teilen verbannt. In Südafrika wurde er komplett verboten. In den beiden Ländern blüht jetzt auch ein Schwarzmarkt auf, wo mit Alkohol gehandelt wird. In Südafrika wurden auch viele Läden geplündert. Aber generell muss man sagen, gibt es eben seitdem einen deutlichen Rückgang von Gewaltkriminalität und Straßenunfällen, also seit Alkohol verboten ist. Und so würden eben insgesamt die Krankenhäuser deutlich entlastet, heißt es aus der Regierung. Und damit ist eben dort mehr Platz für Corona-Patienten.
Wir kaufen mehr Alkohol, zumindest in Deutschland. Wie unterschiedlich sich das auf der ganzen Welt äußert und wo es bereits auch Alkoholverbote schon gibt und was das wiederum für Folgen hat, das hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Nick Potthoff erklärt. Vielen Dank, Nick.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben ja gerade über Zahlen gesprochen, Verkaufszahlen von Alkohol. In vielen Ländern steigen die während der Corona-Pandemie ordentlich an, was relativ einfach zu erklären ist, weil gastronomische Betriebe haben zu, Menschen trinken vermehrt zu Hause. Das ist eine bedenkliche Tendenz, aber es sind ja erstmal Verkaufszahlen. Jetzt wollen wir schauen, trinken die Menschen denn tatsächlich auch schon mehr? Darüber wollen wir sprechen mit Dr. Anne Kobmann vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Die untersucht das nämlich momentan. Hallo Frau Kobmann.
Hallo. Ja, wir haben eine Studie gemacht oder sind gerade dabei, eine Online-Befragung in der Allgemeinbevölkerung zu machen, genau zu diesem Thema, wo wir ganz gezielt die Allgemeinbevölkerung ab 18 Jahren bis 80 Jahre zu ihrem Konsumverhalten bezüglich Alkohol, aber noch einiger anderer Substanzen auch einfach befragt haben, vor Beginn der Corona-Pandemie und eben jetzt seit Beginn der Corona-Pandemie und seit Beginn der Einschränkungen, die für uns alle damit verbunden sind.
Jetzt ist es ja gerade in der Wissenschaft ein bisschen Trend geworden, dass man schon Zwischenberichte vorträgt bei Ihren Kollegen Virologen. Können Sie denn vielleicht schon ein bisschen was dazu sagen? Trinken die Menschen in Deutschland denn mehr Alkohol?
Wir haben eine Zwischenauswertung, die letzte Woche Montag sozusagen ausgewertet wurde und einen Erfassungszeitraum von ungefähr 3 Wochen hatte. Wir konnten da 2.100 Menschen befragen oder 2.100 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen. Man kann die Frage nicht so pauschal mit ja, die Leute trinken mehr oder nein, die Leute trinken nicht mehr beantworten, sondern es gibt sowohl als auch. Es gibt einen Anteil von ungefähr 20% von Menschen, die sogar weniger trinken seit Beginn der Corona-Pandemie. Und dann gibt es aber einen Anteil von ungefähr 40% der Bevölkerung oder der Teilnehmer an unserer Studie, muss man ja viel mehr sagen. Es ist ja eine freiwillige Online-Befragung und damit eben nicht eine repräsentative Erhebung für die Bevölkerung, aber durch die große Teilnehmerzahl doch schon sehr repräsentativ. 40% der Teilnehmer haben angegeben, dass sie mehr oder sogar viel mehr trinken seit Beginn der Corona-Pandemie.
Gibt es da in diesen Zahlen, die, muss man an der Stelle immer wieder sagen, vorläufig sind und freiwillige Untersuchungen, sehen Sie da irgendwelche Muster?
Ja, das ist eine spannende Frage. Man sieht Muster, wir haben es ausgewertet, wir haben viele Fragen auch gestellt zum Hintergrund der Teilnehmer, also in welchen Lebensverhältnissen leben sie, wie hat sich auch seit Beginn ihrer Arbeitssituation vielleicht verändert, sind sie jetzt im Homeoffice tätig oder haben sie noch ihren normalen Arbeitsalltag, und wir können Muster erkennen, nämlich dahingehend, dass die, die mehr trinken, eher Menschen sind, die eine niedrigere Schulbildung haben, also weniger als 11 Jahre Schulbildung haben, und Menschen, die vorher schon einen relativ hohen Konsum angegeben haben. Was so eher diejenigen waren, die weniger getrunken haben, waren eher diejenigen, deren Arbeitssituation sich nicht verändert hat, also die weiter normalen Alltag hatten, und diejenigen, die eben vorher wenig getrunken haben, die haben den Konsum auch nicht gesteigert.
Mhm. Was fragen Sie noch ab in der Untersuchung?
Also wir fragen gleichzeitig auch noch den Nikotinkonsum ab der Menschen, weil ja häufig Alkohol und Nikotin zum Beispiel gemeinsam konsumiert wird. Und da haben wir auch schon die Zwischenauswertung jetzt mit den gleichen Personen gemacht und konnten da ganz ähnliche Muster erkennen. Es ist ganz spannend, sich zu fragen, wo kann das seine Ursache eben haben, dass der Konsum so gesteigert wird. Und wenn wir uns angucken, wie wir Alkohol oder auch Nikotin einsetzen in unserem Alltag, dann hat Alkohol für die meisten von uns so eine Art Problemlöserfunktion. Also es gibt eine Gruppe von Menschen, die trinkt Alkohol in der Regel dann, wenn sie angespannt ist, wenn sie sich unsicher fühlt, wenn sie ein Problem hat, um einfach sich so ein bisschen von dem Problem distanzieren zu können, ein bisschen abschalten zu können. Und diese Gruppe von Menschen, die ein solches Konsummuster hat, die hat natürlich in der jetzigen Situation, wo Sorgen und Nöte für die Menschen größer werden, ein höheres Risiko, auch mehr zu trinken. Mhm. Gleichzeitig fallen ja momentan auch viele Kontrollorgane weg für gerade die Menschen, die im Homeoffice arbeiten oder vielleicht in Kurzarbeit ganz zu Hause sind. Man hat nicht mehr so diesen Zwang, nach draußen zu gehen, muss also gar nicht mehr morgens fit sein. Riecht keiner, wenn ich mit der Fahne zur Arbeit komme. All diese Dinge fallen weg. Ich habe mehr Sorgen. Das kann begünstigen, dass ich eben auch mehr trinke.
Sie sind leitende Oberärztin an der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin und müssen deswegen schon aus Berufsgründen eigentlich, ja, würde ich jetzt mal vermuten, zur strikten Enthaltsamkeit raten. Können Sie uns sagen, ab welcher Menge Konsum es kritisch wird, wenn man jetzt gerade vermehrt zu Hause sitzt und sich denkt, ach, das Feierabendbierchen und das noch und das noch und das noch?
Die strikteste Abstinenz ist die Suchtmedizin von gestern, sage ich mal. Also es gibt auch viele Angebote für Menschen, die gerade an beginnenden problematischen Alkoholkonsum haben, die die Leute auch mit ins Boot holen wollen, in die Therapie holen wollen, mit Konzepten, die nicht auf eine komplette Abstinenz ausgelegt sind, sondern eher eine Kontrolle des Konsums und eine Reduktion des Konsums. Das vielleicht vorweg zu schieben. Wie kann ich für mich erkennen, ob es problematisch ist? Da kann man keine Zahlen nennen im Sinne von 0,3 Liter Bier ist in Ordnung, 0,4 ist problematisch, sondern es gibt eher so andere Indikatoren, die mir sagen, das ist vielleicht problematisch, was ich mache. Da gibt es so 4 Fragen, die ich mir stellen kann, um einfach so einen Hinweis für mich selber schon zu kriegen. Wie kann ich meinen Alkoholkonsum einschätzen? Eine Frage ist die, ob ich mir selber schon mal die Frage gestellt habe, sollte ich meinen Konsum vielleicht reduzieren? Also ob ich darüber schon mal nachgedacht habe, dass da vielleicht was problematisch dran sein könnte. Die andere Frage ist das, ob ich schon mal morgens getrunken habe, quasi noch bevor ich irgendwie gefrühstückt habe, wenn das Erste, was ich getan habe, ein Alkoholkonsum ist, dann ist das oft ein Hinweis darauf, dass mein Verhalten problematisch ist, mein Alkoholkonsum. Mhm. Wenn ich schon mal das Gefühl hatte, ich habe Schuldgefühle anderen gegenüber für meinen Konsum, also ich schäme mich meiner Familie gegenüber, ich fühle mich da schuldig, weil ich so viel trinke, dann kann auch das ein Hinweis darauf sein, dass es problematisch ist. Mhm. Und ob ich schon mal wütend und sauer war darüber, wenn andere mich kritisiert haben bezüglich meines Trinkverhaltens. Das ist so die 4. Frage, die man sich stellen kann. Und wenn man eine von diesen Fragen mit Ja beantwortet, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass der Alkoholkonsum vielleicht in ein problematisches Maß geht. Das heißt noch nicht, dass dann jemand gleich abhängig ist. Ja, dass diese
stark missbräuchlich dann möglicherweise einfach nur in Anführungszeichen.
Genau, vielleicht ist es auch nur ein beginnender Missbrauch. Da muss man einfach dann differenzierter nochmal hingucken. Aber wenn ich für mich selber so ein bisschen meinen eigenen Konsum anschauen möchte oder vielleicht gerade jetzt durch die Veränderung der äußeren Situation meinen Konsum anschauen möchte, ob sich da was verändert hat, dann kann ich mir vielleicht mit diesen Fragen so einen Hinweis darauf erstmal zusammensuchen.
Niemand weiß, wie lange das jetzt noch so gehen wird, wie lange wir uns voneinander noch ein gutes Stück fernhalten sollen, wie lange Bars und Restaurants noch im großen Stil geschlossen bleiben sollen. Und dementsprechend würde ich zumindest vermuten, dass auch mögliche Alkoholabhängigkeitsprobleme bei Ihnen in der Klinik erst verzögert aufschlagen sozusagen oder erkannt werden. Wann rechnen Sie denn damit, dass da die Welle bei Ihnen ankommt?
Genau, also es gibt viele Suchtforscher, auch internationale Suchtforscher, die auch wirklich damit rechnen, dass wir so eine Art Welle bekommen von Alkoholabhängigkeit. Man kann es schwer sagen, ob es wirklich eine Welle sein wird, die komplett in den Kliniken ankommt mit Leuten, die eine neue Erkrankung aufweisen. Auf alle Fälle kann man sagen, was wir auch bei unseren jetzigen Patienten, die schon länger betroffen sind, die länger auch schon wirklich eine Abhängigkeit haben, sehen, dass mit Dauer dieser Ausgangsbeschränkung wir die Rückfallgefahr erhöht sind, die Belastung der Menschen erhöht sind und damit eben auch der Konsum erhöht ist. Und man kann davon ausgehen, dass gerade weil ja jetzt momentan auch so viel Unsicherheit da ist, wie lange geht das noch, wie geht das weiter, sicher in den nächsten Monaten ein vermehrtes Aufkommen kommen wird von Patienten, die zumindest Rat suchen, ob die alle gleich eine Abhängigkeit haben. Das muss man noch sehen, ja, weil es ist einfach die Situation, so wie wir sie jetzt haben, ist ja quasi nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Situationen.
Aber die Zahlen in Deutschland sind ja sowieso schon relativ hoch, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit ungefähr 2 Millionen alkoholabhängigen Menschen,
genau,
ne, ungefähr. In Kanada gibt es erste Studien mit Warnhinweisen auf Alkoholflaschen, ähnlich wie zum Beispiel bei Zigaretten. Glauben Sie, dass das eine gute Maßnahme wäre, um möglicherweise diese Welle, von der wir gerade gesprochen haben, ein bisschen abzuwehren?
Also auf alle Fälle ist Prävention genau das, was wir jetzt brauchen. Das ist auch die Schlussfolgerung, die wir jetzt in der ersten Veröffentlichung für das Deutsche Ärzteblatt daraus ziehen. Was wir jetzt tun müssen, weil jetzt sind wir noch in einer Situation, wo wir Prävention machen können, ist zum Beispiel Prävention, wie sie jetzt in Bezug auf Tabak bei uns schon praktiziert ist, mit Warnhinweisen, aber auch vielleicht mit Plakatkampagnen, die Leute darauf hinweisen, die Leute aber auch aktiv zum Beispiel bei Arztbesuchen auch aus anderen Kontexten heraus zu fragen, aufmerksam, wachsam zu sein und es nicht totzuschweigen, dass es diese Problematik geben kann.
Sagt Dr. Anne Kopmann vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Sie untersucht da mit ihren Kolleginnen und Kollegen aktuell, ob die Menschen in der Corona-Krise mehr Alkohol trinken als davor. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr oder eine oder einer von euren Liebsten da ein Problem hat mit Alkohol, guter erster Ort, um sich zu informieren, ist zum Beispiel die Website der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen dhs.de. Das war der Ab21-Podcast Alkohol, wer in der Krise mehr trinkt. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.